gesagt. Durch unsere Predigtreihe, durch die 10 Gebote, Entschuldigung, sind wir mit dem heutigen Tag beim 5. angekommen. Man könnte jetzt sagen, Halbzeit, wenn man zurückguckt, was war alles eigentlich wichtig gewesen? Die Überschrift über diese Predigtreihe heißt Freiheit ungefiltert. Und der Grundgedanke der ganzen Predigtreihe ist der, dass wir versuchen wollen, Gottes Gebote nicht nur als Regeln zu verstehen, wo wir quasi einen Daumen hoch bekommen, wenn wir alles richtig machen, und Daumen runter, wenn wir was falsch machen, sondern eher als den Grund, der uns Freiheit ermöglicht, ein freies Leben ermöglicht. Gott anzubeten und ihn alleine anzubeten, ist beispielsweise der Grund, weswegen wir frei sein können von allen anderen Dingen, die sich über unser Leben bemächtigen wollen. Da steckt eine große Freiheit, auch wenn die Formulierung für uns auf den ersten Blick so wirkt, als wäre das einfach nur eine Regel oder ein Gebot. Und das sieht man sogar in der Bezeichnung im Alten Testament für die 10 Gebote. Die 10 Gebote dort werden nämlich nicht bezeichnet als die 10 Gebote, sondern in der hebräischen Sprache werden die genannt die 10 Worte. Weil die Menschen damals begriffen haben, hier geht es um mehr als nur Regeln, sondern hier geht es im Grunde um den Raum der Freiheit, den uns Gott eröffnet. Und heute wollen wir uns eben mit dem 5. Gebot, also je nachdem, welche Zählweise man hat, beschäftigen. Kurz noch als Hintergrund, es gibt unterschiedliche Zählweisen der Gebote. Das führt manchmal zu Verwirrung. Also in der lutherischen Landeskirche beispielsweise ist eine etwas andere Zählung als die, die in freien Gemeinden und reformierten Kirchen üblich ist. Und wir stehen in dieser Tradition, deswegen ist rechnerisch für uns heute das jetzt das 5. Gebot. Kennt von euch jemand diesen bekannten Satz, Eltern, seid lieb zu euren Kindern, denn sie suchen mal euer Altersheim aus? Ja. Ich finde, dieser Satz bringt ganz viel von unserer Einstellung heutzutage gegenüber, sag ich mal, älter werdenden Menschen oder den Eltern, die älter werden, entgegen. Klar, es ist ein bisschen zynisch und ein bisschen lustig auch natürlich, aber häufig denken wir, unsere Verantwortung als Kinder unserer Eltern besteht vielleicht in erster Linie darin, dann irgendwann mal zu sagen, ja gut, dann schauen wir uns ein richtiges Altersheim raus und dann ist die Sache damit dann auch gut. Ich glaube, dass wir es uns damit ein bisschen zu leicht machen, zu glauben, dass das, was wir in der Bibel an dieser Stelle lesen, nur sich darauf bezieht, welches Altersheim unsere Eltern mal bekommen. Die zweite Hälfte der 10 Gebote beschreibt als Ganzes unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen. Und das Spannende ist, dass hier der Anfang gemacht wird, nicht mit der Ehe. Das könnte man sagen, die Ehe ist unheimlich wichtig. Und es ist auch absolut zentral, dass wenn man verheiratet ist, dass die Ehe, die man mit seinem Partner hat, über der Beziehung zu den Eltern steht. Das ist auch wichtig, denn es ist eine absolut furchtbare Sache, wenn der eigene Ehepartner immer das Gefühl hat, an dritter oder vierter Stelle zu kommen und in Wirklichkeit noch die eigenen Eltern den Daumen drauf haben, auch wenn man schon längst erwachsen ist. Doch trotzdem, bei den Geboten steht an erster Stelle die Beziehung zu den eigenen Eltern. Ich möchte noch mal kurz hinweisen auf das erste Gebot überhaupt. Da werden wir etwas sehen, wenn ich kurz die nächste Folie habe. Das erste Gebot, mit dem es beginnt, heißt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Dieses erste Gebot ist das Fundament und man kann sagen die Basis der darauf folgenden Gebote, die im Grunde unsere Beziehung mit Gott regeln sollen. Das nächste Gebot, wenn ich kurz zur nächsten Stelle gehen kann, um das es heute gehen soll, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst im Lande, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. Dieses Gebot ist das Fundament aller weiteren, die danach kommen. Gott beginnt mit der Familie und der Beziehung in der Familie. Genauso wie das erste Gebot der Ausgangspunkt für unsere Beziehung mit Gott ist, ist das 5. der Ausgangspunkt für Familie und man muss sagen, eigentlich für die ganze Gesellschaft. Warum ist die Beziehung zwischen Kindern und Eltern so wichtig, dass Gott sie an dieser Stelle bringt? Das liegt ganz einfach daran. Gott wird in der Bibel immer wieder beschrieben als der Geber des Lebens. Gott ist derjenige, der Leben schafft und der Leben erhält. Gott macht das aber nicht immer nur unmittelbar, sondern er schafft Leben durch menschliche Kanäle, indem Mann und Frau zusammenkommen und ein Kind entsteht. Gott ist der Geber des Lebens aber er gibt das Leben durch andere Menschen. Und das wird wertgeschätzt und das soll an dieser Stelle deutlich werden. Meine und deine Eltern sind der Kanal, auf dem Gottes Geschenk des Lebens weitergegeben wird. Häufig wird dieses Gebot missverstanden. Und da möchte ich ganz zu Anfang, bevor wir jetzt in die Tiefe reingehen, darauf hinweisen. Und zwar meistens denken Eltern, das wird den Kindern gesagt. Ihr Kinder, seid mal gehorsam euren Eltern. Ihr sollt da mal immer schön brav sein und gehorsam sein. Und wenn ihr das seid, dann habt ihr das richtig gemacht. Aber Johannes, du hast es ganz korrekt gesagt. Das Gebot bezieht sich nicht an kleine Kinder. Das ist nicht gemeint. Diese Gebote sind in erster Linie an Erwachsene gerichtet. An Menschen, die ganz normal im Leben stehen, wie wir jetzt alle hier, wo alle Kinder draußen sind. Ne? Also wir sind mit diesem Gebot gemeint, nicht kleine Kinder. Und in erster Linie richtet es sich eben an Kinder und nicht an, an die, die noch erzogen werden sollen, so sehr das nachher auch noch in den Blick kommen darf. Der Hauptfokus liegt eben nicht auf Kleinen, sondern auf Erwachsenen. Und die Formulierung dabei ist spannend. Es geht nämlich hier eigentlich nicht um ein Recht, das die Eltern einfordern können, sondern um eine Verantwortung, die die Kinder haben. In Deutschland denken wir ganz viel, glaube ich, in Rechten. So, ich habe das Recht auf, was weiß ich, alle möglichen Dinge. Ich habe eigentlich sehr viele Rechte, nicht wahr? Ein Recht auf einen fairen Prozess. Ich habe ein Recht auf Unterhalt in manchen Punkten. Also ich habe viele Rechte und mein Leben wird bestimmt durch Rechte, die ich gegenüber anderen habe. Die Bibel denkt ein bisschen anders darüber. Die formuliert das häufig eher umgekehrt als eine Verantwortung, die ich habe. Hier heißt es nicht, die Eltern haben das Recht, dass die Kinder gefälligst gehorsam sind, sondern umgekehrt wird gesagt, die Kinder haben eine Verantwortung. Kinder haben eine Verantwortung den Eltern gegenüber. Der Fokus liegt auf Verantwortung. Aber was genau meint dieses Gebot? Was heißt es denn, wenn man jetzt sich das mal anschaut? Wir sollen Vater und Mutter ehren. Das Wort ehren bedeutet so viel wie hochachten, wertschätzen oder auch Gewicht geben. Ihr kennt es vielleicht noch in manchen Redewendungen im Deutschen, meine Meinung fällt hier nicht ins Gewicht, sagt man. Das ist genau damit gemeint. Etwas Gewicht geben heißt es ernst nehmen, etwas wahrnehmen und ihm Bedeutung geben. Und das Spannende ist, in der Bibel wird dieses Wort Ehren ja auch gerade für Gott gebraucht. Wir sollen Gott ehren. Das bedeutet, wir sollen Gott ernst nehmen, seinem Wort einen wichtigen Platz einräumen. Das ist absolut wahr und notwendig für uns. Hier wird also gesagt, wir sollen unsere Eltern ehren. Was nicht befohlen wird, ist ganz spannend. Es wird nicht befohlen, wir sollen unsere Eltern lieben. Das steht da gar nicht. Hier steht, wir sollen sie ehren. Nun, was meint das denn jetzt konkret? Ehren. Was Ehren auf jeden Fall nicht bedeutet, ist, dass Eltern dauerhaft den Daumen drauf haben über ihre Kinder, egal wie alt die sind. Das ist damit nicht gemeint. Ich finde, das zählt mit zu den traurigsten Dingen, die ich erleben kann. Also mich stimmt das wirklich traurig, wenn ich einen Menschen sehe, der 40 Jahre alt ist und im Grunde immer noch wie ein Kind von seinen Eltern behandelt wird. Das bedrückt einen wirklich, wenn man das erlebt. Das ist ganz, so eine Beklemmung löst das in einem aus. Weil man denkt, das sollte so nicht sein. Das ist ein eigenständiger Mensch. Der Gedanke ist hier nicht, dass die Eltern Macht über Kinder haben, egal wie alt die sind. Das ist gar nicht der Blick, um den es hier geht. Hier geht es darum, dass die Kinder die Meinung der Eltern und ihren Rat, sie diesen wertschätzen sollen. Das bedeutet nicht, sie sollen sich immer daran halten und immer das genau machen, aber sie sollen sie anhören. Sie sollen sie mit einbeziehen und auch ihren Rat und ihre Meinung suchen und ihnen mit Respekt begegnen. Dieses Ehren kann man, denke ich, in drei Teile aufteilen und das möchte ich hier tun. Und zwar glaube ich, dass Ehren bedeutet, dass wir unseren Eltern mit Respekt begegnen sollen, dass wir ihre Würde achten sollen und dass wir sie im Alter unterstützen sollen. Das findet man, wenn man quasi weiterliest in der Bibel, an dieser Stelle oder auch ganz besonders in den Sprüchen, das kann man sagen, eine Art Kommentar zu diesem Gebot, das ganze Buch der Sprüche, da finden wir Hinweise darauf, wie wir das konkret tun können, wie wir unsere Eltern ehren können und was damit eigentlich gemeint ist. Also zunächst mal, erstens, wir sollen ihnen mit Respekt begegnen. Die Eltern zu respektieren bedeutet, dass wir sie wertschätzen, gerade auch wenn sich die Dynamik in der Beziehung verändert. wenn ihr mal nachdenkt, das ist ganz natürlich, man bekommt Kinder, die sind klein, die brauchen Hilfe. Da bedeutet es, die Eltern sind ganz eng mit den Kindern verbunden und das Kind ist darauf angewiesen, dass die Eltern sich kümmern. Irgendwann wird das Kind dann in die Pubertät kommen, wurde mir erzählt, irgendwann kommt es dann. Und dann werden die zunehmend, denken sie, selbstständig zu sein. Und irgendwann werden sie dann auch selbstständig, bekommen einen eigenen Willen richtig, ein eigenes Leben und bauen sich das Ganze auf. Und irgendwann verschiebt sich so ein bisschen die Dynamik. Die Rolle der Eltern wird eine andere. Und später, wenn die mal älter sind und die Eltern auch immer älter werden, dann verschiebt sich die Dynamik nochmal. Denn dann wird man merken, dass die Eltern zunehmend auch auf Unterstützung und Hilfe angewiesen sind. Das Schlimme ist, dass diese Entwicklung manchmal damit einhergeht, dass Kinder den Respekt vor ihren Eltern verlieren. Denn es gibt so viele konkrete Dinge, die einen dabei belasten. So vieles, was man organisieren muss. Da muss man manche pflegen sie auch die Eltern zu Hause. Das ist arbeitsintensiv, das ist mühsam. Man muss viel planen. Da gibt es mit Versicherung Dinge zu klären und mit Rente und allem. Da verliert man schnell den Blick für den Menschen, weil man eigentlich nur noch erdrückt ist vor der Last der Dinge, die zu organisieren sind. Die Dynamik verändert sich. Ihnen mit Respekt zu begegnen, ist etwas, was wir als bewusste Entscheidung immer wieder uns vor Augen führen müssen. Die Eltern haben uns getragen, als wir mal klein waren. Und bei den meisten von uns kommt der Fall, dass wir irgendwann unsere Eltern tragen werden. Gott ist wichtig, dass unsere Achtung vor unseren Eltern nicht davon abhängt, wie es ihnen geht. Unsere Achtung vor unseren Eltern sollte nicht daran hängen, wie es ihnen geht. Wir sollten uns nicht fragen, naja, solange sie gesund sind, ist das in Ordnung, aber wenn sie erkranken, versuchen wir das eher so ein bisschen auf die Seite zu schieben. Ihre Bedeutung behalten sie für uns, weil sie unsere Eltern sind. Und das gilt auch, wenn man etwas anders einschätzt und anders handelt, als sie es hätten. Auch dann sollen wir ihnen mit Respekt begegnen, selbst wenn sie einem vielleicht sagen, ich kann es überhaupt nicht verstehen, wie kommst du dazu, das jetzt zu tun? Selbst dann sollen wir den Respekt nicht verlieren. Hier wird die Verantwortung von Kindern beschrieben, ihre Eltern nicht an den Rand zu drängen. Und das Spannende ist, dieser Respekt wird, das hat auch Johannes ganz toll schon gesagt, wird ja von klein auf gelernt. Denn letztendlich sehen meine eigenen Kinder ja auch, wie ich mit meinen Eltern umgehe. Letztendlich wird in der Familie das Grund gelegt und gelernt. Und ich muss zugeben, ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der seine eigenen Eltern mit großem Respekt behandelt, aber andere Autoritäten nicht. Das habe ich irgendwie noch nie erlebt. Sondern meistens gehört das eine und das andere zusammen. Das Zweite, wir sollen die Würde unserer Eltern achten. Ein zynischer Mensch hat mal den Satz gesagt, Würde gibt es hier nur noch im Konjunktiv. Fand ich ganz nett, aber eigentlich doch auch echt zynisch. Würde leitet sich vom altdeutschen Wort für Wert ab. Eltern zu ehren bedeutet, sie mit Würde zu verhandeln, und zwar mit der Würde, die sie verdienen, nicht aufgrund ihrer Leistung, sondern weil sie unsere Eltern sind. Diese Würde haben diese Eltern nicht, weil sie uns besonders lieb sind oder weil wir uns immer mit ihnen besonders verstehen. Kinder sind, wie gesagt, nicht angehalten, ihre Eltern zu lieben an dieser Stelle, sondern sie erstmal zu ehren. Die Würde bedeutete damals für die Menschen in dem Kontext des Alten Testaments ein bisschen was anderes, als wir damit heute vielleicht verbinden würden. In erster Linie bedeutete das nämlich damals, diese Würde zu achten, bedeutete ein geordnetes Begräbnis für die Eltern zu organisieren und sie zu versorgen und den Stand und den Status, den sie hatten, in der Gesellschaft zu sichern. Das bedeutet, man kann sagen, dass es keinen sozialen Abstieg gibt, würden wir heute sagen, sondern dass sie da bewahrt bleiben. Heute spielt diese Rolle oder die Diskussion um die Frage, was Würde überhaupt bedeutet, nochmal ganz neu eine Rolle. Zwar möchte ich euch kurz erzählen von meiner eigenen Oma. Meine Oma war in der Zeit, als ich Teenager geworden bin, dement geworden. Und die wurde zunehmend dement und sehr schwer dement. Irgendwann war sie bettlägerig, sie hat niemanden mehr erkannt, sie konnte sich nicht mehr äußern. Sie hat an nichts mehr wirklich wahr teilhaben können, sodass wir es erkennen konnten. Und das ist schwer zu erleben. Manchmal habe ich den Eindruck, das ist ein bisschen ein Abschied auf Raten. Was mich fasziniert hat, ist, dass trotz dieser Situation meine Eltern sie regelmäßig besucht haben. Sie brauchte Pflege, sie brauchte auch intensive Pflege und trotzdem wurden sie Besuch. Rein rational würde ich doch sagen, die kriegt auch gar nichts mit. Die merkt ja davon gar nichts. Was hat sie denn davon? Sie sind trotzdem hingegangen, sie haben ihr etwas aus der Bibel vorgelesen, sie haben mit ihr gebetet oder für sie gebetet und waren bei ihr und haben mit ihr gesprochen. Der Grund, warum sie das getan haben, war, weil das ein Mensch war, der mit Würde ausgestattet ist. Ein Mensch ist, der Würde hat. Es ging nicht darum, was sie noch leisten konnte, ob sie noch bügeln könnte oder was auch immer tun. Das ist gar nicht im Blick gewesen, sondern sie war ein Geschöpf Gottes. Und deswegen sollten wir sie mit Würde behandeln. Die Würde des Menschen ist eben nicht von seiner Leistung abhängig. Vor einiger Zeit habe ich mal eine Dokumentation gesehen im Internet, wie man das heute macht. Heute guckt man ja kein Fernsehen, wenn man was auf sich hält. Man hat ja das Internet. Da kann man nachschauen, da kann man alles nachschauen, wann immer man Zeit hat. Und das ist schon ein bisschen her, aber da gab es eine Dokumentation, da ging es um aktive Sterbehilfe. Also um Menschen, die ihr Leben selbstbestimmt am Ende machen wollen. Und ich muss sagen, das hat mir das Herz zerrissen. Da gab es mehrere Interviews mit Betroffenen, die sich das selber wünschen würden. Da gab es jemanden, der schwer behindert war und auch jemanden, der krank gewesen ist. Und dann haben die dort gesagt, zum Beispiel, ich bin doch sowieso nur eine Last für die Gesellschaft. Wenn ich weg bin, dann geht es eigentlich meinem Umfeld besser. Dann müssen die sich nicht mit mir belasten. Ich finde das furchtbar. Und das waren zwei Stimmen, die nun den Mut hatten, im Fernsehen sowas zu sagen. Aber wir müssen hier nicht weit aus der Tür rausgehen. Da haben wir solche Menschen auch vor der Nase. Die sagen, ich fühle mich doch nur als eine Last für andere. Ich belaste den Geldbeutel meiner Familie. Die wissen gar nicht, wohin mit mir. Hat das was mit Würde zu tun? So viele Menschen leiden darunter, dass sie den Eindruck haben, mein Wert hängt daran, was ich noch tun kann und was ich noch leisten kann. Und dann kommt man auf einmal dahin, dass Menschen sich dafür rechtfertigen müssen, warum sie überhaupt leben. Das ist nicht das, was Gott will. Das ist auch nicht das, worum es ihm geht. In der Bibel wird das so erklärt, dass wir Menschen sind, die nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind. Ebenbild bedeutet hier nicht, dass wir so aussehen wie Gott und der dann vielleicht so aussieht wie ich oder Arme hat wie ich. Das hat Gott natürlich nicht. Der Gedanke ist, dass wir mit Würde ausgestattet sind, nicht weil wir das mal entschlossen haben, sondern weil wir Geschöpfe Gottes sind. Und das ist der tiefste Grund, warum wir auch einander so behandeln sollen und wir ganz besonders unsere Eltern so behandeln wollen. Ganz egal, wer sie sind Geschöpfe Gottes. Und noch einen kleinen Seitenblick, was Würde angeht, zu uns ins Grundgesetz. Und ich hoffe, dass ich hier nichts Falsches mache. Wir haben ja doch einige Juristen bei uns. Das Entscheidende bei der Menschenwürde, auch bei uns in Deutschland, ist, dass wir nicht darüber abstimmen können, wem wir sie geben und wem nicht. Das ist kein demokratisch legitimiertes Gut, was wir haben. Es wird nie vorkommen, dass wir mal zusammensitzen und sagen, zählen die Menschenwürde auch für Flüchtlinge aus Afrika oder zählen die auch für Leute, die Parteien wählen, die wir nicht wählen würden. Das sind alles Dinge, die nicht funktionieren, weil alles, sag ich mal, was wir hier haben, auch an Gesetzen, darauf aufbaut, das voraussetzt. Das heißt, auch in Deutschland sind wir darauf angewiesen, diese Würde noch begründen zu können. Ich habe manchmal den Eindruck, da, wo der Glaube gestrichen wird und sowas einfach an den Rand gedrängt wird, glaube ich, sägen wir an dem Ast, auf dem wir sitzen. Menschenwürde finden alle gut, aber wie begründen wir das noch, wenn wir Gott nicht mehr haben? Das wird schwierig, denke ich. Und nun noch zum Dritten, was es bedeutet, die Eltern zu ehren. Wir sollen sie im Alter unterstützen. Zu ehren bedeutet, die Eltern auch im Alter zu unterstützen. Damals war es natürlich klar, gab es keine Pflegedienste wie heute. Damals war klar, man hat die Eltern gepflegt im Haus. Die waren dort und die hat man sich gekümmert, bis sie gestorben sind. Es gibt noch viele Kulturen, wo das bis heute so ist. Also in manchen Kulturen des Orients, da würden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn man sagen würde, meine Mutter ist ins Heim gegangen, weil es für sie unvorstellbar ist. Das ist aber, liegt auch daran, dass die Kulturen eben anders sind und auch die Art und Weise, wie wir unsere Beziehungen gestalten heute, sehr unterschiedlich sind. Wir können nicht so tun, als würden wir vor 3000 Jahren leben und als würden Familien noch so funktionieren wie vor 3000 Jahren. Das funktioniert nicht. Und nur weil es damals selbstverständlich war, alle Angehörigen immer zu Hause zu haben, muss es das heute nicht sein. Warum war dieses Gebot denn so wichtig? Der Grund lag darin, wenn die Eltern nicht unterstützt wurden von den Kindern, was denkt ihr denn, was denen geblüht hat? Genau, letztendlich das Aus. Die hatten keine eigene Existenz. Wenn Kinder sich von ihren Eltern losgesagt haben und gesagt haben, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, ich bin weg, sprich mich bitte nicht mehr an. Dann bedeutete das, dass die am Schluss entweder nur in Armut gerutscht werden, und das war quasi der positive Ausgang, oder dass sie gestorben sind, dass sie verhungert sind, weil sich niemand um sie gekümmert hat. Das ist auch der Hintergrund, warum in der Bibel immer wieder manchmal so harte Strafen vorgesehen sind, wenn Kinder gegen ihre Eltern rebellieren. An manchen Stellen im Alten Testament heißt es sogar, dass es ein todeswürdiges Verbrechen ist. Also jetzt nicht ein Streit mit den Eltern, aber offene Auflehnung und Ablehnung der Eltern wurde mit dem Tod bestraft. Das lag nicht daran, weil man gehorsame Kinder erziehen wollte, sondern daran, dass das im Grunde bedeutete, dass die Kinder den Eltern sagen, ich wünschte, du wärst tot. Das ist die Bedeutung. Und es wäre auch so gekommen. Nur um zu verstehen, warum diese Vehemenz da manchmal drinsteht, die wir heute so gar nicht mehr nachvollziehen können. Wir sollen unsere Eltern im Alter unterstützen. Und es ist natürlich klar, dass wir das nur tun können in dem Rahmen, was für uns möglich ist. Ich habe nicht einmal Menschen gesehen, die unter der Last, auch Angehörige zu pflegen, zerbrochen sind. Gottes Wille ist nicht, dass wir unter solchen Lasten zerbrechen. Und heutzutage sind wir in der tollen Situation, dass wir bei vielen Dingen auch Hilfe erfahren können. Ich bin froh, dass wir Pflegedienste haben. Ich denke nicht, dass wir die abschaffen sollten. Solche Dinge zu nutzen, zählt zu der Weisheit, die Gott uns auch gegeben hat und die wir auch nutzen können, um an dieser Stelle gute Entscheidungen zu treffen, die uns eben nicht alle kaputt machen. Mein und deine Eltern sind, solange sie leben, Teil deines Lebens. Schieb sie nicht an den Rand. Und sie unterstützen bedeutet auch mehr, als einfach nur zu sagen, dann geh halt in ein Heim. Nun gibt es aber noch einen spannenden zweiten Teil dieses Verses. Da heißt es nämlich, wir sollen Vater und Mutter ehren, übrigens beide, Vater und Mutter. Im alten Orient, bei den anderen Texten, die in so eine Richtung gehen, steht meistens nur der Vater im Vordergrund. Da heißt es, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Klingt heute eigentlich vielleicht gar nicht mehr ganz so gut, wenn man überlegt, wie lange man leben könnte heutzutage und wie das manchmal dann auch aussieht, dass es auch dann eine Last werden kann. Aber erstmal denkt man, das ist doch was Tolles. Das klingt doch so ein bisschen wie ein Versprechen, ne? Gott, ich achte meine Eltern, ich mache das richtig, und dann sagt Gott von oben und sagt, ja Martin, dann darfst du 70 werden oder 80. So stellen wir uns diesen Vers vor. Wir machen gerne aus solchen Sachen so ein Wenn-Dann-Verhältnis oder so ein kausales Verhältnis. Man nimmt ein Glas, schmeißt es auf den Boden, dann macht es halt klirr. Und genauso ist es auch hier, ne? Ich mache das ja richtig, ich ehre meine Eltern, dann kriege ich auch ein langes Leben. Ich kann euch garantieren, so einfach ist die Sache nicht. Und es so zu verstehen, wäre auch eine grobe Verzerrung von dem, was die Bibel zum Thema Leben, Sterben und Krankheit sagen. Schnell wird nämlich daraus dann die Frage, habe ich auf der einen Seite die Garantie eines langen Lebens und auf der anderen Seite, wenn ich es nicht tue, ist dann die Konsequenz, dass derjenige, der zum Beispiel früh stirbt, seine Eltern nicht geehrt hat? Ist das dann die Konsequenz? Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Die Bibel ist voll von Geschichten von Menschen, die ein frühes Ende finden, obwohl sie überhaupt kein Problem mit ihren eigenen Eltern hatten. Jesus Christus selbst stirbt am Kreuz als jemand, der seinen Eltern gehorsam war, und trotzdem stirbt er als junger Mann. Also es ist ein bisschen kurz gegriffen, wenn wir daraus so ein einfaches kausales Ding machen. Die Bedeutung dieses Zusatzes geht in zwei Richtungen. Ebenso wie die Ehrung der Eltern dem eigenen Wohlergehen zuarbeitet, ebenso kann ein Mangel an Respekt gegen die Eltern uns schnell vor die Wand fahren lassen. Im Grunde geht es hier nicht um einen Lohn, den uns Gott gibt, sondern hier beschreibt Gott eine Konsequenz, die meistens damit verbunden ist. Denn in der damaligen Kultur war natürlich klar, derjenige, der sich nicht um seine eigenen Eltern kümmert, ist selbst auch keines Respekts würdig. Mit dem hat man nach Möglichkeit auch keine Geschäfte gemacht, weil das wirkte verdächtig. Was sollte man mit dem machen? Das bedeutet, man schadete sich auch immer natürlich selbst, wenn man so aus der Reihe getanzt ist. Und umgekehrt können wir schnell vor die Wand fahren, wenn wir unsere Eltern nicht ehren und ihnen übel wollen. An einer Stelle wird es in der Bibel so beschrieben, wir sollen unsere Eltern nicht verfluchen. Und es steht da drin, weil es manche Situationen gibt, in denen es tatsächlich sein kann, dass man gewillt ist, seine Eltern zu verfluchen, so ernst das auch sein mag. Es geht hier also nicht darum, eine notwendige Wenn-Dann-Verbindung zu beschreiben. Der Zusammenhang zwischen Glaube, Vertrauen zu Gott oder auch Befolgung seiner Gebote und Leben und Krankheit oder Sterben ist viel nuancierter in der Bibel. Und ich mache euch Mut, wenn euch dieses Thema interessiert, ihr euch fragt, wie ihr damit umgehen wollt, lest Johannes Kapitel 9. Wenn ihr euch einen Vers merkt, das wäre wichtig. Johannes Kapitel 9. Warum? Im Neuen Testament, in Johannes Kapitel 9, begegnet Jesus einem blindgeborenen Menschen. Der Blindgeborene hat sein Leben lang nicht sehen können, war bettelarm und lebte da mehrere Jahrzehnte. Man weiß nicht genau, wie lange, aber man geht davon aus, dass das schon ein erwachsener Mann war, dem Jesus da begegnet. Nun ist Folgendes, die Jünger sehen ihn und fragen die Frage, die im Grunde hinter so einem Falschverständnis von diesem Vers liegen würde. Die sagen nämlich, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? Wer hat gesündigt? Wer ist schuld? Was war die Ursache? Wir wollen rausfinden, woran es denn liegt. Und vielleicht erwischst du dich manchmal selber auch, dass du denkst, irgendwas Schlimmes passiert mir, irgendwas Übles ist passiert oder ich bin krank. Was habe ich falsch gemacht? Woran liegt es? Habe ich irgendwo Sünde in meinem Leben? Ich glaube aber, geht voll an der Sache vorbei. Und Jesus maßregelt seinen Jünger ziemlich hart sogar an der Stelle und sagt, ihr habt es absolut nicht begriffen. Hier geht es nicht um Schuldzuweisung. Hier geht es nicht darum, dass ich euch sage, wie es dazu kommt, dass dieser Mann blind ist, sondern er sagt, das Ziel, warum dieser Mann blind ist und jetzt wieder sehend wird, liegt daran, dass Gottes Werke verherrlicht werden. Dass Gott gezeigt wird, wer er ist, das sollte gemacht werden. 20, 30 Jahre war dieser junge Mann da und hat nicht gewusst, warum er blind ist. Und so geht es manchmal uns auch mit unserer Krankheit oder dem Leid, was wir tragen. Wir wissen nicht, warum uns das trifft. Und es ist falsch, rumzulaufen und zu denken, wir könnten jetzt auf einmal so auf eine Linie auf dem Papier ziehen und sagen, da habe ich mal was Böses gesagt und deswegen habe ich jetzt Krebs. Das geht nicht. In der Bibel wird sowas an keiner Stelle gemacht. Der Zusammenhang zwischen einzelnen Dingen, die wir tun und Krankheiten, können wir so nicht ziehen. Gott kann uns den vielleicht mal offenbaren, wer weiß. Aber ich denke, in den meisten Fällen tut das eben nicht. Man kann keine Krankheit auf eine spezielle Sünde zurückführen und auch kein kurzes oder langes Leben darauf, ob ich dieses Gebot gehalten habe oder nicht. Und nun merke ich so ein bisschen die Anspannung bei manchen von euch. Wenn es heißt, ich soll meine Eltern ehren, tja, leicht gesagt, aber der kennt ja meine Eltern nicht. Wenn der wüsste, was die mir angetan haben, dann würde der nicht da oben stehen und so über so einen Vers reden. Und ich weiß von einigen von euch, dass sie ein schwieriges Verhältnis zu den Eltern haben und ein belastetes Verhältnis. Was kann ich also tun? Wie kann ich dieses Wort Gottes ernst nehmen, wenn meine Eltern zu mir grausam waren? Und wichtig, hier meine ich nicht, wenn sie mich nerven, sondern ich meine, wenn sie grausam zu mir waren. Es geht nicht darum, dass sie mir irgendwann mal verboten haben, bis 12 in der Disco zu bleiben, sondern hier geht es um Boshaftigkeit, die manchmal die eigenen Eltern den Kindern antun. Wie gehe ich denn damit um? Was bedeutet das dann hier? Vielleicht sitzt du gerade hier und denkst, dieses Gebot kann für mich ja gar nicht wirklich gelten. Und schlechte Nachricht ist doch, das tut's wirklich. Trotz den Verletzungen, die du erlebt hast, trotz dem Verrat, den du vielleicht erlebt hast, oder dem Zorn oder den Schlägen deiner Eltern oder Bitterkeit oder Schuldzuweisung, deine Eltern sind immer noch deine Eltern. Was kannst du nun tun, wenn du sowas erlebt hast? Wie kannst du mit so einem Vers, der dir so hart vorkommt, umgehen? Und ich möchte vielleicht zwei Perspektiven aufmachen oder beginnen aufzumachen, wie du mit so etwas umgehen kannst. Das erste wäre ein Ratschlag. Ziele auf Versöhnung, soweit es an dir ist. Das gilt natürlich in dem Fall hauptsächlich dafür, wenn deine Eltern noch leben. Ziele auf Versöhnung, soweit es an dir ist. Versöhnung ist ein Ziel, vielleicht für dich gerade noch in weiter Ferne. Möglicherweise ist es schon schwer für dich, überhaupt Kontakt aufzubauen, überhaupt sich zu überwinden, mal zu sprechen. Aber lass mich dich eine ungewöhnliche Frage stellen, vielleicht kennt ihr die. Wisst ihr, wie man einen Elefanten isst? Aufessen. In Scheiben. In Scheiben. Einen Elefanten isst man in Scheiben. Wenn du sagst, Versöhnung ist noch so weit weg, so viele Dinge sind da passiert, da bin ich noch Kilometer weit weg, dann überleg dir nicht nur das Ziel, sondern überleg dir kleine Schritte auf dem Weg dorthin. Und wenn das anfängt damit, dass du dich vielleicht überwindest, zum Geburtstag eine kleine Karte zu schreiben, nur mit herzlichen Glückwunsch, dann ist das ein erster Schritt. Geh diesen Weg, auch wenn das Ziel wirklich schwer ist oder weit entfernt steht für dich. Aber mach dir Scheiben daraus und versuche an Versöhnung zu arbeiten, so wie es an dir ist. Manches haben wir nicht erlernt, das stimmt. Es gibt auch manche Beziehungen, die werden nicht mehr heil, solange wir hier leben. Das ist richtig. Und trotzdem sind wir als Christen herausgefordert und gerufen, damit ernst zu machen und es nicht einfach uns gemütlich zur Seite zu schieben. Ziele auf die Versöhnung, soweit es an dir ist. Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Und das Zweite ist, bei all dem, was jetzt vielleicht dir fast schon Druck macht in dem Moment und sagt, oh Mist, muss ich jetzt wirklich da den Hörer mal in die Hand nehmen, erinnere dich als zweiten Punkt an die wichtigste Beziehung in deinem Leben. Jeder Mensch lebt in ganz verschiedenen Beziehungen. Manche davon sind ganz oberflächlich oder vielleicht zu den Nachbarn, ein bisschen tiefergehend. Dann hat man so einen Kreis von Freunden, die wissen vielleicht noch mehr. Dann hat man vielleicht einen Partner, das dann noch mehr. Diese Beziehungen sind alle wichtig, aber sie sind nicht bestimmend. Ihr könnt euch vorstellen, das ist wie wenn man ein Holzhaus baut auf ein Betonfundament. Das Holzhaus sind die verschiedenen Beziehungen, die wir haben. Aber das Fundament ist aus Beton, damit die ganze Sache nicht kaputt geht. Das ist wichtig. Die Reihenfolge ist dabei entscheidend. Überlegt euch mal, wie das aussehen würde, ein Betonhaus mit Holzfundament zu bauen. Die ganze Sache wird irgendwann morsch und kaputt gehen. Das Fundament unseres Lebens, die Beziehung, die im Grunde entscheidet über mein Leben, ist die zu Jesus Christus und nicht die zu meinen Eltern. So wichtig meine Eltern sind. Das Fundament ist die Beziehung zu Jesus Christus. Gott erachtet die Beziehung zu den Eltern als wichtig, aber sie ist eben nicht die entscheidende, die es gibt. Und das ist der Grund, weswegen Jesus im Neuen Testament teilweise auch sehr hart mit Vätern und Müttern ins Gericht an der Stelle geht. Ich lese zum Beispiel aus Matthäus 10, Vers 37. Da sagt Jesus, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer Sohn und Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Das klingt hart, oder? Das klingt wirklich, es ist auch hart und herausfordernd. Gemeint ist aber, mach keine von diesen anderen Beziehungen zum Fundament deines Lebens. Mach keine andere dazu, denn ansonsten wirst du quasi auf einem Holzfundament bauen. Beziehungen zu anderen Menschen sind wertvoll und wichtig und die brauchen wir auch, damit wir ein Leben haben, was funktionieren kann. Aber es darf nie das Fundament werden. In diesen Worten steckt eine Herausforderung und auch in diesen Ratschlägen ist mir bewusst, das kann sein, dass es für euch sehr herausfordernd ist. Aber versteht den anderen Blickwinkel darauf auch. Darin steckt nämlich eine ganz große Freiheit. Und zwar die Freiheit davon, in einer kaputten Beziehung zu den eigenen Eltern zu leben. Die Freiheit davon, in diesen Zwängen von Rache und Gegenrache und Schweigen und noch ein Jahr Schweigen und Kontaktabbruch. Dieser ewige Zirkel kann durchbrochen werden. Und er kann durchbrochen werden, indem wir diese beiden Dinge tun. Indem wir sagen, wir zielen auf Versöhnung an dem, was an uns ist. Und zweitens, dass wir uns immer wieder daran erinnern, das Entscheidende ist die Beziehung zu Jesus und nicht zu irgendetwas anderem. Ich wünsche euch allen, dass ihr die Freiheit, die hinter diesem Gebot steht, selber erleben könnt. Und dass ihr die Verletzungen heilen lasst, die euch da vielleicht zugefügt wurden. Ich möchte zum Abschluss der Predigt noch beten und wir bleiben dazu sitzen. Jesus Christus, du weißt darum, mit welcher Einstellung wir gerade hier sitzen und ob wir jetzt betrübt sind wegen dem, was dein Wort sagt oder ob es uns unter Druck setzt oder ja, ob es uns vielleicht leicht ums Herz wird, wenn wir es lesen. Du weißt, mit welcher Einstellung wir hier sind. Du kennst die Beziehung auch zu unseren Eltern. Wir bitten dich darum, dass du uns vergibst, wo wir sie herabschätzig behandelt haben oder an den Rand gedrängt haben. Bitte gib, dass wir lernen, unseren Eltern in Respekt und in Würde und in Achtung zu begegnen. Herr, und ich möchte dich bitten, vor all diejenigen unter uns, bei denen das ganz besonders schwer ist, weil sie Leid erlebt haben und Boshaftigkeiten erleben mussten und schlimme Verletzungen davon getragen haben. Herr, auch du kannst zerschlagene Seelen heilen. Du hast selber gesagt, dass du der Herr als Arzt bist. Du kannst gesund machen, wo wir gar keine Möglichkeiten sehen, voranzugehen. Herr, ich bitte dich darum, dass du diese Beziehungen segnest und stärkst und dass du eine Tür zur Versöhnung öffnest. Darauf vertrauen wir. Danke, dass wir bei all dem wissen dürfen, dass du genug bist für uns und dass du das Fundament unseres Lebens bist. Danke, dass wir uns nicht anderweitig beweisen müssen, sondern wissen dürfen, dass wir deine Kinder sind. Wir danken dir dafür, Herr. Amen.